Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Es ist ja keine Frage der Länge unseres Spaziergangs, sondern der Erkenntnisse und der Gefühle, die wir gewinnen bei unseren Exkursionen, ganz gleich, ob Sie unterwegs sind, uns dort hören oder eben zu Hause. Alexander von Humboldt hat gesagt, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Das soll unser Motto sein für die heutigen Reisenotizen und wir flanieren zunächst ein wenig ganz gemütlich durch Paris. Nehmen Sie sich die Zeit, träumen Sie sich in den Sommer. Andrea Stopp begleitet Sie. So, mal schauen, was wir heute auf dem Zettel haben. Wie gesagt, Paris. Wir müssen aber eine Weile gehen, aus dem Zentrum von Paris raus. In die Nähe dieser Metropole, Schloss Grosbois. Nicht nur das Schloss hat es uns angetan. Es ist dort ein wahres Traberparadies. Und Pferdeliebhaber kommen dort auf jeden Fall auf ihre Kosten. Eine ganz einmalige Anlage. Die werden wir uns ansehen. Nachher dann gegen 12:45. Vorher besuchen wir Rügen, ein einmal wieder und kümmern uns um den Fisch. Wir werden mal schauen, wie es um den Hering dort steht. Also Fisch und Fischerei auf Rügen gilt es zu beobachten. Und dann jetzt gleich nach Schweden. Die Mittsommernacht wird ja dort in ganz besonderer Weise gefeiert. Davon werden wir ein wenig mitbekommen, wenn wir die Insel Hemsön gleich dann besuchen werden. Unser Mittsommerspaziergang. Schön, dass Sie zuhören. 12.12 Uhr ist es. Die Ostseeinsel Hemsön, nordöstlich von Harnösand in Schweden, gilt immer noch als eine Art Insider-Tipp für Natur-, Kultur-, Historiker-Freunde. Auf den bergigen und bewaldeten Hügeln dort kann man mit etwas Glück sogar Elche treffen. Auf der Insel befindet sich nicht nur eine schmucke, denkmalgeschützte Kirche aus Holz, sondern auch wuchtige, atombombensichere ehemalige Militäranlagen. Und die waren lange der Grund, dass Hemsön auf keiner geografischen Karte auch auftauchen durfte, weil nur Einheimische und Militär Zugang auf diese Insel hatten. Die militärischen Anlagen dort wurden vor 30 Jahren, also 1989, geschlossen. Heute dürfen die Insel auch Ausländer besuchen und kommen mit einer sogar kostenlosen Fähre dorthin. Mein Kollege Rocco Tiede war für uns schon einmal dort.
Es ist ein warmer Sommertag. Im Land der Mittsommerfeste hat sich in der kleinen, strahlend weißen Holzkirche eine feierliche Sonntagsgemeinde eingefunden. Das Gotteshaus im Neoklassizismus steht auf einem Hügel und ist denkmalgeschützt. Der Pfarrer der schwedischen Staatskirche läutet die Glocken. Die illustre Schar von Menschen aus Deutschland und Schweden setzt sich in die blau-grauen Kirchbänke. Die Orgel erklingt. Ein professioneller Sänger wird am Klavier begleitet. Die Gemeinde ist begeistert. Nach dem festlichen Gottesdienst, der mit einem wunderschönen Ave Maria ausklingt, werden alle Gäste ins gegenüberliegende Gemeindehaus zum gemeinsamen Frühstück eingeladen. Es gibt selbstgebackenen Blaubeerkuchen, frische Smoothies, duftenden Kaffee und für die Kinder selbstgemachte Himbeerlimonade. Eine der Gastgeberinnen stellt sich gleich selbst vor.
Ich heiße Solveig Karlgren Egnell und ich wohne eigentlich in Norrköping, aber bin jetzt auf Hemsön, einer Insel außerhalb Härnösand.
Geografisch befinden wir uns in der Bottensee, einem Teil der Ostsee, die südlich an das Schärenmeer grenzt. Hemsön ist mit 54 Quadratkilometern die viertgrößte Insel des schwedischen Landesteils Norrland und gilt noch immer als Insider-Tipp, weil zur Zeit des Kalten Krieges keine Fremden auf die Inseln durften. Aber dazu später mehr. Fakt ist, auch hier ist eine Tendenz unumkehrbar. Denn von Jahr zu Jahr setzen immer mehr Touristen mit der kleinen Fähre vom Festland auf die Insel über. Am Tag legt das gelbe Boot alle halbe Stunde vom Pier ab. Abends nur noch stündlich. Die Überfahrt dauert eine knappe Viertelstunde. Sie ist für alle Fahrgäste, ob Fußgänger, Biker oder Autofahrer, kostenfrei. Solveig, die früher als Lehrerin Deutsch in Stockholm unterrichtete, erklärt das Besondere dieses Sonntags.
Es ist nicht so oft Gottesdienst in dieser Kirche, leider. Aber im Sommer gibt es einen Sonntag, wo alle, die nicht auf der Insel wohnen, diesen Gottesdienst haben und dann den Kaffee machen und Kuchen backen.
Die Höfe der Insel wechseln sich als Gastgeber ab, wenn es die leckeren, hausgemachten Speisen umsonst gibt. Es wirkt sehr familiär. Man kennt sich seit Jahrzehnten und Fremde sind jederzeit willkommen. Alle genießen die wundervolle musikalische Umrahmung des Festmahls. Da macht es nichts, wenn man kein Schwedisch kann. Solveig hebt hervor.
Das war schon etwas Besonderes, denn Marco Fonseca, der gespielt hat, der ist ein Künstler, wirklich, ein Artist. Und dann hat mein Sohn gesungen. Offen für alle, alle dürfen kommen.
Viele lassen sich hier trauen, was ich so schön finde, und sogar beerdigen, obwohl sie ganz woanders groß geworden sind. Das spricht total für diese Insel und für das, ich weiß nicht, das Friedliche oder das Schöne hier.
Ergänzt Nina von Hutten, die gebürtig aus Bayern stammt und heute in Berlin wohnt. Doch wie viele Menschen wohnen eigentlich auf dem kleinen Eiland? Solveig Karlgren.
160, die das ganze Jahr hier wohnen. Aber im Sommer also 3000 oder sowas. Ja.
Die meisten bleiben bis Ende August. Ab Herbst sind die Einheimischen oft unter sich. Einige betreiben Landwirtschaft und Pferdezucht. Wie kommt es, dass an diesem Sonntag so viele Gäste Deutsch sprechen? Hat es etwas mit der adligen Herkunft der international vernetzten Familie zu tun, die auf mehreren Kontinenten zu Hause ist?
Ich habe eine deutsche Mutter und Nina ist also eine Nichte. Ihre Mutter war Halbschwedin und auf Weiland, wo wir sind, da sprechen wir viel Deutsch einfach. Wir sind vielleicht so 30 Personen.
Wer nach Hemsön reist, sollte besser Selbstversorger sein. Gerade mal ein Restaurant gibt es auf der ehemaligen Militärfestung. Viele Insulaner werden immer älter. Und die Jungen ziehen wegen der Arbeit aufs Festland.
Gab es hier zwei Schulen sogar und natürlich ein Geschäft auch. Aber das gibt es seit den 50er Jahren nicht mehr. Es war einmal eine militärische Insel, aber seit den 90er Jahren ist das frei für jeden. Früher dürften Ausländer nicht herkommen.
Erklärt Solveig die Besonderheit von Hemsön und ihre Nichte Nina ergänzt.
Seit 1989, also mit der Wiedervereinigung, hat sich das ganze militärische, die Sondersituation verändert und jeder darf drauf. Und davor mussten selbst wir immer einen Antrag ausfüllen,
Name, obwohl sie fast hier geboren ist.
Die Militäranlagen sind nicht mehr in Betrieb. Während des Kalten Krieges war diese Festung ein Eckpfeiler der Küstenabwehr gegen die Russen. Die ersten militärischen Einrichtungen standen schon 1883. Die Verteidigungsanlagen wurden seit 1916 systematisch ausgebaut. Der Hauptteil der Anlage befindet sich 40 Meter unter der Erde und wurde in den Berg gesprengt. Nina von Hutten empfiehlt:
Jetzt stillgelegt und ein Museum. Hemsö Festning. Es ist eine Kaserne unter der Erde, atombombensicher, erdbebensicher und ein Wahnsinnsblick rüber nach Finnland.
Bevor wir den guten Ratschlägen von Nina folgen, nehmen wir am schönen Sandstrand noch ein Bad in der Ostsee. Das Wasser ist klar, kann aber im Sommer auch recht frisch sein. Es sei denn, man hat einen so heißen Sommer wie voriges Jahr. Solveig Karlgren.
Sehr sauber und sehr warm. 23 Grad, sonst sind es dort 16 Grad.
Die Insel bietet also Geschichte, Kultur, geistliche Anregungen, Badevergnügen und eine besondere Flora und Fauna. Hotels gibt es hier nicht. Nur einige Privatpensionen mit Zimmern und einen kleinen Campingplatz. Und wer Glück hat, kann hier auch Elche beobachten. Die größte Hirschart der Welt. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 2,30 Meter und einer Kopfrumpflänge von 3 Metern können diese beeindruckenden Tiere fast 800 Kilogramm schwer werden.
Am Abend kann man sagen, jetzt gehen wir auf die Elch-Safari. Ja? Und wir können mindestens 5 Elche sehen. Und wenn man mit meinem Bruder fährt, dann 20 sogar. Mit Erik 20.
Weil ja. Erik ist selber ja,
der, der sieht alles. Er sieht ein Ohr da hinter einem Baum und da. Und dann muss man erst gucken, nicht?
Dank dieser Insider-Tipps sehen wir tatsächlich an diesem Tag zum ersten Mal in freier Wildbahn einen Elch. In der Abenddämmerung. Sehr kurz nur. denn Elche sind scheu. Ihre Hinterlassenschaften hingegen, den Elchkot, werden wir in Strandnähe noch öfters aufspüren. Am Folgetag geht es zur Festung Hemsön. Dort empfängt uns Anton, der in Schwedisch und Englisch seine bunt gemischte Gruppe kompetent begleitet. Etwa 90 Minuten dauert die Führung durch die Militäranlagen. Eigentlich ist Anton Feuerwehrmann von Beruf. Aber im Sommer führt er durch das ehemalige, einst streng geheime Militärgelände.
You don't speak any Swedish, I take it. My name is Anton. Welcome to Hamsö Fortress. Have a look at the cannon, some of the ammunition, bit of you.
Anton wechselt kompetent von der einen zur anderen Sprache und zeigt uns die Kanonen, ihre schweren Granaten gegen Schiffsangriffe.
We went to the facility and come into the section called the cross. Stretches 800 meters.
800 Meter lange Flure, Shops.
It's a little shop.
Hier konnten die jungen Soldaten Zigaretten, Süßigkeiten, Zeitungen und einige Sexmagazine kaufen. Außerdem gab es eine Medizinstation für die erste Hilfe mit einem Doktor. Natürlich Mannschaftsunterkünfte für über 300 Militärs. All dies wurde erbaut, weil man einen russischen Überfall befürchtete. Die Geschütze hatten eine Reichweite von bis zu 22 Kilometern. Im Unterschied zu anderen Museen darf hier angefasst und die Technik ausprobiert werden. Zu 100% original und kein Fake. Besonders die Kinder und Jugendlichen sind mit Freude dabei und probieren vieles aus. Gern ziehen sie sich die gebrauchten alten Militäruniformen an. Handyfotos werden gemacht. Einige tausend Besucher kommen jedes Jahr hierher. Im Sommer sind es 200 bis 300 an einigen Tagen. Die Anlage hat auch nur 3 Monate von Juni bis August geöffnet. Sogar der schwedische König Carl Gustav war hier für einige Tage im Jahr 1967 stationiert. Wie groß die ganze Anlage wirklich war, das wussten nur die höheren Offiziersgrade. Selbst die Insulaner waren über deren Ausmaße nicht informiert. Alles war streng geheim.
Unter den Besuchern der Festung ist auch eine Gruppe deutscher Auswanderer. Unter ihnen Daniel Zart aus Siegen, der seit 18 Jahren in Mittelschweden lebt. Er ist mit seiner Familie zur Festung Hemsön gekommen.
Weil es einfach ein bisschen unik ist hier. Die einzige Anlage in ganz Schweden, wie auch ein Nest. Ne?
Seine 3 Kinder wurden alle in Schweden geboren und probieren mit Freude die alten Telefone mit Wahlscheiben aus, die sie im Handyzeitalter gar nicht mehr kennen.
Du musst immer wieder zurückgehen. Wenn jetzt 0 und dann musst du die 7 nehmen, bis dahin und wieder loslassen.
Papa.
Ja. Das ist ja noch eine Tafel und das Reich, ne?
Der
polnische Verwaltung und der polnische Verwaltung und so.
Daniel Zart hat beobachtet.
Die Schweden sind generell sehr am Zweiten Weltkrieg interessiert, wie die Schweden sich auf die Russen hier vorbereitet haben.
Zarts 16-jährige Tochter Ruch hatte im Schulunterricht noch nie etwas von der großen und geheimen Militäranlage der Insel Hemsön gehört.
Nein, gar nicht. Ich wusste nichts davon.
Ja, ich wusste nicht, dass die so unter der Erde gewohnt haben und auch nicht, wie die so gearbeitet haben und dass die auch so eine Station hatten.
Und ihr Vater empfiehlt zum Abschied allen Schwedenreisenden.
Weil es historisch ist, weil es war einfach sehr geheim bis vor vielen Jahren. Und ich denke, es ist eine Sehenswürdigkeit, die man, wenn man hier vorbeikommt, die Möglichkeit hat, sich auf jeden Fall einen Besuch wert.
Veit var solalten skin, fåglan kvitter, inger grin. Veit var storsan är bra fin. Veit var gräset alten är, bra nu grönt och gröna trä. Veit var allt får vä i fred. Veit var ingenting är svårt, då är ofta husket kort. Om nätterna ner är lagom hårt, det är bästa nog. Vaken löv är grönt, sommarn artu, sommar drömt. Värmen som man trodde man glömt, Unga näcken utta krim, hör på fåglan melodin. Amomma glöm bort krempansin, det är som bästa norra värn och åsta sanna hagan. Norra bästa sjön och sömna åsta dagom. Bästa norra värn och åsta sanna hagan, norra bästa sjön och sunna åsta dagom. Vet vad ingenting är svårt, då är ofta husket kort och nättra ner i lagom hårt.
Mein Kollege Rocco Tiede kredenzte uns die Himbeerlimonade auf Hemsön. Da braucht man natürlich was zu essen dazu. In Litauen, da sagt man, ein kleiner Fisch auf dem Tisch ist besser als ein großer im Bach. Wir reisen jetzt nach Rügen. Ein paar Klänge eines traditionellen Fischertanzes von der Insel. Ja, wir alle wissen natürlich, zu einem richtigen Urlaub an Nord- oder Ostsee gehört das einfach dazu. Eine knusprige Scholle, frisch aus der Pfanne, ein saftiges Stück Dorsch in leckerer Senfsoße oder ein Fischbrötchen mit einem schönen Bismarckhering und Zwiebelringen. Sollten Sie zu Tisch sitzen, guten Appetit. Nur selten aber machen wir uns Gedanken, woher der Fisch eigentlich kommt, wie er wohl gefangen wird und ob die, die ihn aus dem Meer ziehen, tatsächlich auch davon leben können. Auf Rügen spielt der Fisch schon seit Jahrhunderten eine große Rolle. Das hat mit den besonderen Bedingungen rund um die Insel zu tun, den Boddengewässern. Da laicht gerade der Hering besonders gern und dann geht er zu Millionen in die Netze. Mein Kollege Franz Lerchenmüller, den begeistert immer alles, was irgendwie mit Meer und Fischerei zu tun hat. Der hat sich an der Ostsee einmal umgesehen und hat sich von Männern, die noch selbst dabei waren, über die DDR-Fischerei erzählen lassen, hat ein hochinteressantes Projekt entwickelt, mit dem einige Fischer ihren Hering teurer als üblich verkaufen und die Leute haben tatsächlich Erfolg. Das hat er sich erzählen lassen. Und er ist natürlich auch dahin gegangen, wo der Fisch angelandet und aus den Netzen gepult wird. Folgen wir ihm also zunächst in den Hafen von Barhöft auf dem Festland, also in die Gegenwart und später dann auf die Insel Rügen und nach Stralsund in eine nicht weniger interessante Vergangenheit.
Morgens um 9 im Hafen von Barhöft. Die Winde zieht weitere 3 Meter Netz und Fisch vom Deck des Kutters hoch auf die stählerne Rutsche. Die Männer in rotem und gelbem Ölzeug, das von silbernen Schuppen gesprenkelt ist, strecken kurz ihre Rücken. Gleich geht die Arbeit weiter. Fisch um Fisch, Stück für Stück, Hunderte, Tausende. Mit den Händen in schleimverschmierten blauen Gummihandschuhen pulen sie die Heringe sorgfältig aus den Maschen. Der Arbeitstag hat für Stefan Schnorrenberg und seine Leute früh begonnen.
Wir fahren morgens raus, setzen die Netze aus. Wir haben hier 8 Längen aus, ne? Und eine Länge ist ungefähr 250 Meter lang. Und dann fahren wir nächsten Morgen um 4 los, holen die Netze auf und sind dann meist wieder um 8 im Hafen. Und dann kommt der anstrengende Teil, die ganzen Heringe je nach Fang auspulen. Ne? Morgens geht es immer ein bisschen schneller. Und umso länger der Tag, dann wird man auch selbst langsamer. Ne?
Fisch spielt an den Küsten von Mecklenburg-Vorpommern schon immer eine große Rolle, erklärt der Marinehistoriker Thomas Förster im Meeresmuseum von Stralsund.
Es ist eben überliefert seit der Hansezeit, dass beispielsweise Hering auf Rügen angelandet wurde. Davon zeugen Flurnamen. Wir haben vielfach so die Ortsbezeichnung Fitt für ehemalige Fischereifitten. Und natürlich dann auch über die Jahrhunderte, dass man eben dort auch vielfach Fischerbauern hatte, die eben zum Teil als Fischer tätig waren, aber dann auch noch einen entsprechenden Acker hatten, Vieh hatten, um zu überleben.
Dass es rund um Rügen reichlich Fisch gibt, hängt mit der geografischen Situation zusammen, sagt Nationalparkranger Bernd Hoppmann, der heute mal einen Bürotag einlegt. Insbesondere die Bodden spielen eine wichtige Rolle. Die Bodden?
Kleine abgetrennte Buchten, die manchmal ganz, ganz wenig durchflutet vom Ostseewasser werden, die zum Teil sehr flach ausfallen. Wir gehen hier manchmal von einer maximalen Tiefe von 8 Metern aus, sodass sich diese Gewässer dann im Frühjahr schnell erwärmen und dadurch hervorragende Laichbiotope bilden.
Das Wasser in diesen Bodden hat aber auch noch eine andere Besonderheit.
Wir reden ja hier nicht von Salzwasser, sondern Salzwasser, das ganz stark durch die Flüsse, den Regen beeinflusst ist, dadurch eine gewisse Aussüßung hat und wir praktisch Fische hier auch leben haben, wie Zander, Flussbarsch, eigentlich typische Süßwasserfische.
Viele Fische nutzen die Bodden deshalb als Kinderstube. Einer aber taucht jedes Jahr in riesigen Mengen auf.
Jetzt kommt der Hering, unser Ostseehering, in unsere Gefilde zu Scharen und legt dann die Eier ab. Die vermischen sich mit dem Sperma der männlichen Tiere und bleiben dann an den Schilfgürteln, an den Unterwasserpflanzen im warmen Wasser kleben und werden dann natürlich von vielen Räubern auch genutzt als Nahrung. Sie produzieren aber so viel Nachwuchs, dass der Bestand immer wieder gesichert ist.
Gefischt wurde der Hering schon seit Jahrhunderten. Ein richtiger Wirtschaftsfaktor aber wurde er erst Ende des 19. Jahrhunderts, sagt Thomas Förster.
Die Fischerei hat dann eine größere Bedeutung gewonnen, indem Rügen auch zunehmend erschlossen wurde über ein Eisenbahnnetz. Das geht im Prinzip los Ende des 19. Jahrhunderts, als Sassnitz eine größere Bedeutung als Fischereihafen bekam und man eben den Fisch von dort dann ins Binnenland dann transportieren konnte.
Die Boote, mit denen man damals gefischt hat, hießen Zeesboote.
Ein Zeesboot ist ein Segelschiff, hat 1,5 Masten und die Besonderheit der Zeesboote ist, dass sie seitlich mit dem Wind driftend ein Netz gezogen haben.
Mal waren die Fänge gut, mal eher mau. Mit dem Fangglück hatten die Fischer schon immer zu kämpfen. Und auch mit einem anderen Konkurrenten, der den Hering ebenfalls über alles liebt. Der Saalhund, der Seehund. Nach dem Krieg waren die Seehunde, die Robben, fast ausgestorben. In den letzten Jahren haben sich die Bestände wieder erholt. Und die Konkurrenz zwischen Mensch und Tier ist wieder aufgeflammt.
Wir hatten vorgestern und ein Netz ist auch heute beschädigt von Robben. Da sind große Reißlöcher drin und ein bisschen der Hering zermatscht. Wird immer stärker werden hier das Problem mit den Robben. Und wenn man näher noch der einzigste Fischer ist, der noch Hering fischt, ne, dann sind die Robben auch beim einzigen Fischer.
Ich hätte das Ganze nicht weit reden. Ich will es ja alle freiten. Hau mir den Sound und der Strande der Lande. Hau mir den Sound.
Nach dem Zweiten Weltkrieg fehlte preiswerte Nahrung an allen Ecken und Enden. Fisch sollte dem Mangel abhelfen.
Es gab dann 1947 einen Befehl der russischen Besatzungsmacht, die einfach gefordert haben, hier eine Flotte von 50 Kuttern zu schaffen, die die Versorgung der Bevölkerung eingesetzt werden soll. Das waren dann in der Regel hölzerne Kutter, 17-Meter-Kutter, die dann einfach doch recht effektiv gefangen haben. Was natürlich auch eine Rolle spielt, dass dann hier in Mecklenburg-Vorpommern sehr viele Fischereifahrzeuge gebaut wurden. wobei ein Großteil dieser Fahrzeuge dann als Reparationsleistung an die Sowjetunion ausgeliefert wurde.
Auch an den Küsten Rügens lebte die Fischerei wieder auf. Willi Levitzow lernte den Beruf von der Pike auf. Heute arbeitet er als Räuchermeister in einer Gaststätte.
Ja, das sind unsere Räucheröfen. Hier haben wir auf den Rossen unsere Stremellachs liegen. Darüber haben wir Lachsspieße. Ja, und unten Makrelenfilets. Räuchern tun wir ausschließlich mit Buchenholz. Und um richtig Rauch zu geben, nehmen wir Sägespäne, auch Buche.
Nach dem Ende seiner Lehrzeit auf Rügen bildete er mit zwei Kollegen zusammen eine Brigade und arbeitete in einer Genossenschaft.
Vater und Sohn und ich, wir drei haben uns dann einen Kutter gekauft. Und dann haben wir da gefischt. Erst angefangen mit Stellnetze und dann nachher auch Reusen gefischt. Plötzen, Barsche, Blei, Hering, der dann zur Laichsaison reinkommt, der Hornfisch, Hechte, Zanne. Damals gab es noch eben.
An guten Tagen fanden die Männer in der Reuse bis zu 3 Tonnen Fisch vor. Die an Land zu bekommen, war ein richtiger Kraftakt.
Man hat diese 3 Tonnen draußen einmal aus dem Wasser ins Boot rein und drinnen nochmal jetzt 3 Tonnen nach oben geschaufelt und nachher nochmal auf dem LKW geladen. Die ersten Jahre hatten wir nicht mal einen Förderband. Wir hatten damals diese Holzkisten, Gabelstapler, sowas kannten wir alles gar nicht. Jetzt ist ja alles möglich. Jetzt sind 2 Fischer, haben wir einen Gabelstapler.
Mit dem, was sie verdienten, waren die Männer durchaus zufrieden. Denn Fisch und Diesel wurden in der DDR subventioniert. Viel schwieriger war es, das Boot gut in Schuss zu halten.
Ersatzteile, was jetzt Getriebe oder so, da sind wir dann durch die ganze DDR gereist. Unser Getriebe, was wir hatten, wurde in Gotha hergestellt für Kuba. Und da sind wir dann umhergereist, um da ein bisschen was an Ersatzteilen zu kriegen oder so. Und das war mal spät. Da haben wir dann manchmal 3-4 Tage stillliegen müssen mit dem Empfang, um dann das wieder zum Laufen zu kriegen. Ne?
Aber es gab eine Währung, die half meistens weiter. Sie ist lang und dünn, elastisch und braun. Der Aal.
Ja, meistens lief alles über den Aal. Ne? Wenn man damit losfuhr, dann hat man auch was gekriegt. Mit dem Aal war das ja so grün gefangen, braun gemacht und schwarz verkauft. So hieß das ja damals.
Doch nicht alle Fischer von Rügen hielt es in den Küstengewässern. Im Meeresmuseum von Stralsund erinnert ein Film auch an die Hochseeflotte der DDR.
Wir kamen nach Rostock. Rostock, Hochseefischer fischten in allen Weltmeeren. Weder Sturm noch arktische Kälte konnten sie davon abhalten. Sie verbrachten wahre Heldentaten, und zwar Männer und Frauen, um ihren Auftrag zu erfüllen, Fische zu fangen, damit die Menschen was zu essen haben.
Die alt gewordenen Fischer erzählen von Sturzseen, Stürmen und Schwerstarbeit an Bord.
Wir haben mit 18 Mann an Deck gestanden und haben gearbeitet, Tag und Nacht, rund um die Uhr, bis zu 70 Stunden hintereinander und sind aus den Stiefeln nicht rausgekommen.
Aber der große Stolz der DDR waren die Atlantik-Supertrawler, von denen über 200 in Stralsund gebaut wurden. Ab den 70er Jahren waren ganze Fangflottillen unterwegs. Vor allem im Atlantik.
Man hat aber dann auch teilweise gefischt bis nach Südafrika, auch vom Mosambik teilweise. Wobei man natürlich auch nicht verschweigen soll, dass diese doch sehr großen Fischereifangflotten zu der Überfischung geführt haben. Ein Problem, mit dem wir heute natürlich auch noch zu kämpfen haben.
Es waren riesige Verarbeitungsanlagen mit enormen Kapazitäten, die auf den Weltmeeren unterwegs waren.
Also der Name sagt es ja schon, als man eine Fabrik in einem Schiff untergebracht hat und dieses Schiff dann auf den Meeren unterwegs war. Das sind die Verarbeitungsmaschinen, also wo der Fisch dann ankam, ausgenommen wurde, filetiert wurde. Dann für den Beifang, für die Teile, die ausgeweidet wurden, die gingen dann in eine Fischmehlanlage. Das Fischmehl wurde dann in entsprechenden Bunkern zwischengelagert. Dann natürlich der Fisch, der dann verarbeitet war, der wurde dann eingefroren. Eben auch in entsprechende Eismaschinen, beziehungsweise dann eben auch die in entsprechenden Gefrierräume.
Ein kleines Dorf war jedes dieser Schiffe mit ganz eigener Infrastruktur.
Auf diesen größeren Fahrzeugen konnten durchaus schon an die 100 Personen sein. Natürlich auch Betreuung, Stewardessen, eine medizinische Versorgung. Es gab Schichtbetrieb und was natürlich den ganzen Tagesablauf an Bord dominiert hat, ist der Fisch. Also wenn Fisch kam, wurde bis zum Umfallen gearbeitet.
Und wie sät die Netten wohl ob den Grund und fangen den Fisch wie Dusenpunt.
Heyo, heyo, hurra, Fischner!
Zu DDR-Zeit war der Beruf als Fischer, ja, da hat man was verdient. Ne? Ob das nun in der Genossenschaft waren, die gefischt haben oder im Kombinat gefahren sind, ne? Da hatte der Fisch einen Wert gehabt und der Fischer hat auch verdient. Ein Festgehalt gehabt und Fangprozente. Da war es schon sicherer als heute. Ne?
Stefan Schnorrenberg hat nur noch das Ende dieser Zeit erlebt. Heute ist manches anders. Der Fisch ist viel weniger geworden. Die Fischer müssen sich an streng kontrollierte Quoten halten. Die Bürokratie hat enorm zugenommen und der Preis für den Hering ist gerade in den letzten Jahren stark gesunken.
Wir haben ja im Großhandel meist immer bloß ein Apfel und ein Ei gekriegt für den Hering. Und manchmal ließen sie das Ei weg, ne? Und davon kann man ja auch nicht seine Familie ernähren und davon leben. Ne?
Halbwegs zufrieden mit ihrem Einkommen sind deshalb nur Fischer, die ihren Fang selbst in Fischbrötchen an Touristen verkaufen oder im eigenen Restaurant brutzeln. Überleben wird nur, wer pfiffige Ideen entwickelt.
Und da sind wir mit Herr Schinning drauf gekommen, dass wir den Hering vielleicht mal selbst in die Dose kriegen. Und so hatten wir uns zusammengesessen und sind auf die Idee gekommen mit den Dosen. Ne?
Matthias Schilling ist Bauer und Gastwirt auf Rügen. Zwei Gedanken trieben ihn an. Wenn der Hering erstens endlich sein Image als Armenfisch abstreifen würde, müssten seine fischenden Nachbarn zweitens endlich gut von ihrer Arbeit leben können. Aber wie könnte das gehen?
Indem wir gesagt haben, okay, wir gucken mal in der Welt, wie andere Leute das machen. Haben wir gesehen, okay, die Portugiesen, die machen Sardinen in Dosen, die Franzosen machen das auch mit schicke, bunte Bilder. Und es gibt ja hier Dosenproduzenten auch auf Rügen. Und das kann doch nicht sein, dass wir das nicht irgendwie alles miteinander verbinden können. Und dann habe ich mich auf die Reise gemacht, Produzenten zu suchen, die diesen Fisch eindosen.
Parallel dazu gründeten er und 8 Fischer zusammen den Verein Hiddenseer Kutterfisch. Sie ließen den Hering eindosen und packten ihn in vornehme graue Schuber aus Pappe, jeder versehen mit einem stimmungsvollen Foto.
Und dann haben wir aber gesagt, wir wollen ja das regional verankern und haben deswegen Bilder von Hiddensee, von Kuttern, von Fischern. Wir haben ein ganz tolles Bild mal, das ist durch Zufall entstanden, wo alle Fischer am Hafen mal zusammenkamen und die haben wir gemeinsam fotografiert. Und das ist ja ikonenhaft für Hiddensee geworden mittlerweile.
Rund 4 Euro kostet eine Dose Bückling in Öl, ein stolzer Preis. Die Fischer erhalten 1 Euro pro Kilo Hering, mehr als das Doppelte dessen, was der Großhandel zahlt. Und der Verkauf lief von Anfang an gut.
Aber wir nehmen uns mal vor, jetzt mindestens 100.000 Dosen dieses Jahr zu produzieren und zu verkaufen. Das ist jetzt das Doppelte vom letzten Jahr, wobei das war schon die Verdopplung vom Jahr davor. Also wir sind ganz zuversichtlich. Im ersten Jahr aus dem Stand knapp 20.000 Dosen zu verkaufen, das war ein toller Start. Zu zeigen, dass es funktioniert, war das Allerwichtigste.
Inzwischen findet sich die feine Ware in den Katalogen von Feinkostfirmen und in den Regalen hochpreisiger Kaufhäuser. Ob das aber ausreichen wird, das Überleben der Küstenfischerei auf Rügen sicherzustellen? Aus Sicht der EU taugen die paar kleinen Fischer mit ihren paar kleinen Kuttern gerade noch als folkloristisches Accessoire für meerliebende Touristen. Wirtschaftlich spielen sie in den Planungen längst keine Rolle mehr.
Ob wir jetzt damit diesen Wirtschaftszweig erhalten können, weiß ich nicht. Ich bin aber frohen Mutes, dass wir ein Stück dazu beitragen können, das auf jeden Fall das Leben zu verlängern.
Vielleicht aber sind die Hiddenseer Fischer auch preislich nur ihrer Zeit voraus. Wenn die Fangquoten für Hering weiterhin so radikal sinken, wird der Fisch irgendwann zur teuren Spezialität werden. Und das Silber des Nordens erzielt dann endlich den Preis und erhält die Wertschätzung, die ihm immer schon zustehen.
Ja, ahoi und vielen Dank, Franz Lerchen. Müller, er wirft mir noch den alten Fischerspruch zu. Bismarck war auch nur ein Hering. Bisschen Nachhilfe für die österreichischen Nachbarn. Ihr sagt ja Russen zu diesen Bismarck-Heringen. Das sind also Heringsfilets, die in eine saure Marinade aus Essig, Speiseöl, Zwiebeln, Senfkörnern und Lorbeerblättern eingelegt sind. Der Bismarck-Hering war im 19. Jahrhundert eine neue Möglichkeit, Fisch lange haltbar und trotzdem wohlschmeckend zu konservieren. Und darüber, wie der Bismarck-Hering zu seinem Namen kam, darüber gibt es verschiedene Geschichten. Der Name Bismarck-Hering soll auf den deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck zurückgehen, der diese Art der Heringszubereitung sehr gemocht haben soll. Er soll gesagt haben, wenn Heringe genauso teuer wären wie Kaviar, dann würden ihn die Leute weitaus mehr schätzen.
ziehen vorbei. Die Luft ist lau. Das grüne Rauschen der Bäume ist wie Balsam auf meiner Seele. Vergessen, was uns so ist und was an uns naht. Die Katastrophen aus der Flimmerkiste, der Alltag, der uns jagt. Gib mir 2 Tage Rügen und ich bin wieder da. Gib mir 2 Tage. Alles so ist, wie es einmal war.
So, jetzt sind wir in Frankreich angekommen. Eingeschworenen Trabrennfans dürfte die Domaine Grosbois, 15 Kilometer südöstlich von Paris, ein Begriff sein. Hier residiert seit knapp 6 Jahrzehnten das internationale Trainingszentrum für Traber. Das ist eine ganz weltberühmte Einrichtung. Die weiträumige Anlage verfügt über mehrere Trainingsbahnen und einzigartig ist, dass es Rennpferden und Stallpersonal Unterkunft auf dem Gelände bietet. Herzstück der Domäne ist das ehemalige Jagdschlösschen aus dem 16. Jahrhundert, ein traditionsreicher Bau mit bewegter Historie. In einem Seitenflügel beherbergt es das größte europäische Traberzentrum. Suzanne Kraus hat Grosbois besucht.
Geschickt tänzelt Ariane Plussard von ihrem Büro in den früheren Stallungen die paar Meter übers Kopfsteinpflaster zum Schlösschen. Das Umfeld, alte Mauern, viel Grün, wirkt fast wie verwunschen. Wäre da nicht der Lärm der Neuzeit. Die Domäne liegt in der Flugschneise des benachbarten Flughafens Roissy. Durch eine Passage hindurch gelangt die Konservatorin zum Haupteingang. Das Bauwerk ist in U-Form angelegt, die Fassade des Mittelteils bogenförmig abgerundet. In einer Ecke stehen noch Gerüste. Frisch renoviert wirkt das Schlösschen, überaus Schmuck.
Dies ist der Ehrenhof. Willkommen im Schloss Grosbois. Das ist typisch für den Stil Heinrich IV. Sandfarbener Naturstein sowie rote Backsteine als Fassadendekoration. Die Dächer sind hoch und mit dunklem Schiefer gedeckt. All das verweist auf die zweite Renaissancehälfte. Das Gebäude ist von einem Trockengraben umgeben. Der Bau- und Schlossherr war Nicolas de Harlay, der Finanzminister von Heinrich IV.
Die Bauarbeiten begannen 1597. Heute gilt das ehemalige Jagdschlösschen als eine der schönsten historischen Anlagen im Pariser Großraum. Die Foyerhalle ist sehr hell. Gegenüber der Eingangstür gibt eine Fensterfront den Blick frei auf leicht hügelige Wiesen und einen großen Teich.
Im Zweiten Weltkrieg diente Grosbois als Hauptquartier der deutschen Luftwaffe. Den Teich da draußen nutzten die Luftwaffenoffiziere damals als Schwimmbad.
Eine Anekdote aus der damaligen Zeit ist in die französischen Annalen eingegangen. 1940 wurde hier im historischen Ambiente ein Kostümschinken gedreht, Madame Sangenne. Die Hauptrolle in dem französischen Klassiker spielte Arletty, die einige Jahre später mit dem Film »Die Kinder des Olymp« Weltruhm erlangte.
Beim Dreh im Schloss hat sich Arletty unsterblich in einen deutschen Offizier verliebt. Das wurde ihr später in Frankreich als unpatriotisches Verhalten sehr zur Last gelegt. Arlettys Reaktion ist zum geflügelten Wort geworden. Sie sagte: Mein Herz ist französisch, mein Allerwertester international.
Et mon cul est international. Pardon, désolé.
Eine Treppe höher befinden sich die hochherrschaftlichen Wohn- und Empfangsräume.
Die Räumlichkeiten sind originalgetreu erhalten geblieben. Ein Glücksfall. Als die französische Trabergesellschaft 1962 die Domäne erstand, hat ihnen der damalige Besitzer auch das gesamte Mobiliar überlassen. Das Schloss war über 150 Jahre im Besitz der Prinzen von Wagram. Man fühlt sich zurückversetzt in die Epoche des Empire. Der erste Prince de Wagram war Louis-Alexandre Berthier, Marschall und Kriegsminister von Napoleon.
Berthier war sozusagen die rechte Hand des Kaisers und entsprechend reich und mächtig, wie das Schlossinterieur belegt. Die Flure sind von der Decke bis zu den Türen mit Jagdszenen bemalt. Überall stehen historische Meisterstücke, wie ein Sekretär mit gerundeter Verschlusslade mit Chinalack hochglänzend überzogen. Durch eine schwere Holztür geht es zurück ins 16. Jahrhundert, in einen Prunkspeisesaal mit riesigem Kamin und bunten Fresken. Einen Stock höher stoppt Konservatorin Plussard am Eingang eines langen Saals mit gewölbter hoher Decke. Beidseits an den Wänden hängen 8 riesige Ölbilder aus dem Empire, Meisterwerke. Im Vorzimmer knipst Ariane Plussard das Licht an.
Donc là, on passe dans le salon de l'empereur, qui est un peu l'antichambre dédiée au culte impérial avant de rentrer.
Der sogenannte Kaisersalon hier ist dem Napoleon-Kult gewidmet. Dahinter liegt die Schlachtengalerie. Natürlich sind hier nur die Siege von Napoleon dargestellt.
Un cycle de 8 grandes victoires napoléoniennes.
Im Erdgeschoss des Seitenflügels ist Alain Pagès, dem Trabermuseum, unterwegs. Sein Museum. Der ehemalige Schuldirektor sammelt seit Urzeiten Objekte und Dokumente rund um den Trabrennsport. Gleich eingangs steht ein Urahn der Rennsulkis, Spinne genannt. 2 fast mannshohe, schmale Holzräder mit einem Gestänge verbunden, in deren Mitte ein geflochtener Sitz. 2 Säle weiter ist sein modernes Pendant zu bewundern. Schnittig, leicht, aus Kunststoff. Pagès weist auf eine Grafik. Sie bebildert die Leistungen ruhmreicher Traber beim wichtigsten Pokaltrabrennen weltweit, dem Prix d'Amérique.
Vous voyez ce cheval qui gagnait le Prix d'Amérique
Das Pferd, das in Versailles 1920 bei der allerersten Ausgabe den Prix de Mérique gewonnen hat, hieß Pro Patria. Für einen Kilometer Strecke brauchte es 1 Minute 31. Der Pokalsieger 2007 schaffte das in 1 Minute 12.
Auf einem Videoschirm flimmert der Mitschnitt eines historischen Rennens. In einer Glasvitrine sind Wimpel unterschiedlicher Gestüte liebevoll dekoriert. Alain Pagès lächelt. Im Museum hat er den Trabsportpionieren ein Denkmal gesetzt.
Der
erste Initiator der französischen Trabrennen war Ephrem Houël. Er hat unter anderem zu Napoleons Zeiten das damalige Staatsgestüt aufgebaut. Vor allem aber hat er erfolgreich für eine visionäre Idee geworben. Trabrennen auszurichten als Anreiz für die Zucht einer Rasse von Halbblütern für den Kriegseinsatz. Houël machte deutlich, welch unglaubliche Einsparungen ein solches Vorgehen ermögliche. Denn bis dato musste die Armee ihre Pferde im Ausland einkaufen, insbesondere in England. Ein Gedanke, der Napoleon zutiefst zuwider war. Er beschloss, in seiner Armee kein einziges englisches Pferd zuzulassen.
Somit ist das Trabermuseum im Schlösschen von Grosbois genau am richtigen Ort.
So, Suzanne Krause war das. Vielen Dank für den Bericht von dort. Wir schließen unser Reisenotizbuch für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren. Nächsten Sonntag die nächste Ausgabe. Midsommer im Baltikum, Schützenfest in Hannover, Jubiläum auf Madeira, Mohnblumen im Waldviertel und Hexen in Bolivien. Das alles bereiten wir für Sie vor. Ich darf Ihnen für heute einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünschen. Andrea Stopp hat Sie durch die Sendung begleitet.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclat.